Guten Morgen auch von meiner Seite. Mit den Geburtstagen möchte ich gleich anschließen. Meine Mama hat am 11.09.1959 Geburtstag. Und wir haben vor einigen Wochen ihren 60. Geburtstag gefeiert. Finde den Fehler. Meine Mama hat am 11.09.59 Geburtstag und ich sollte an ihrem 60. Geburtstag eine Andacht machen. Und habe gedacht, okay, machst du mit ihrem Geburtsdatum eine Andacht? Und die einzige Kombination, die mir dazu eingefallen ist, ist Psalm 119, Vers 59. Ich glaube, ich würde lieber einen Einklang nehmen. Danke. Oder zwei. Also Psalm 119, Vers 59, 11.09.59, ein schöner Vers, über den ich eine Andacht gemacht habe. Um Psalm 119, Vers 59 soll es heute nicht gehen, aber ich habe mich in dem Zusammenhang mit Psalm 119 auseinandergesetzt. Und das ist ein Psalm, den ich länger nicht mehr gelesen hatte und der mich einfach beim Lesen einfach nochmal sehr, sehr fasziniert hat. Und wahrscheinlich wissen die meisten von euch, Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel, mit großem Abstand der längste. Und Luther bezeichnet ihn als das des Christen güldenes ABC. Und zwar, weil der eben auch literarisch sehr interessant aufgebaut ist. Er nimmt jeden einzelnen Buchstaben des hebräischen Alphabetes von 1 bis 22, von Aleph bis, wo ist der Rami? Der könnte mich jetzt hier mir helfen. Ich habe die Buchstaben wieder vergessen, wie die auf Hebräisch heißen. Und hat 22 Strophen, jeweils 8 Verse und jede Strophe fängt mit einem neuen hebräischen Buchstaben an. Einmal das Alphabet durch. Also wirklich auch literarisch sehr, sehr gut gemacht. Und das Ganze, der ganze Psalm dreht sich vor allen Dingen um das Wort Gottes und die Beziehung des Psalmisten zum Wort Gottes. Es finden sich 8 verschiedene Ausdrücke des Wortes Gottes in diesem Psalm. Also Wort, Gesetz, Gebot, Satzungen, Ordnungen, Weisungen. Und die letzten zwei habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Könnt ihr selber einfach mal rausfinden. Und Worte oder die Bezeichnung des Wortes Gottes finden sich bis auf 1-2 Ausnahmen wirklich in jedem einzelnen Vers des Psalmes. 176 Verse, in jedem Vers kommt eine Bezeichnung des Wortes Gottes vor. Und trotzdem ist dieses Lied ein Lied, dieser Psalm, das sich an Gott richtet. Und das hat mir gezeigt eben auch, wie wichtig die Verbindung ist zwischen Wort und Anbetung, zwischen Wort und Gebet. Oder auch, dass sich, wenn man das Wort Gottes betrachtet, das eben auch immer in Anbetung, in Lob mündet. Wer den Psalm geschrieben hat, ist unbekannt. Steht nicht in der Bibel. Und deswegen gibt es natürlich verschiedene Theorien. Die naheliegendste ist, dass der Autor David ist. Der letzte Vers, da geht es auch zum Beispiel um ein Schaf, was verloren geht. David war eben ein Schafhirt. Es gibt auch einige Verse, die ähnlich in anderen Psalmen klingen, die David geschrieben hat. Andere sprechen davon, dass es vielleicht Esra gewesen ist als Schriftgelehrter, der eben auch sehr viel mit dem Wort Gottes zu tun hatte. Es gibt keinerlei historische Bezüge zu irgendwelchen Ereignissen in der Geschichte von Israel oder was auch immer. Und das zeigt eben auch nochmal deutlich, wie relevant dieser Psalm ist in seiner Zeitlosigkeit für uns heute. Martin Luther hat auch über diesen Psalm gesagt, dass er sozusagen ein Testament ist im Testament, sozusagen die Bibel in der Bibel. Und dass eigentlich fast alles, was wir eben in der Bibel finden, auf die eine oder andere Art und Weise eben auch in diesem Psalm vorkommt. Und das ist einfach genial. Und dann stellt sich natürlich die Frage, worüber predigst du eigentlich, wenn du über Psalm 119 predigst? Wenn du eigentlich über alles predigen könntest, mit Versen aus Psalm 119, was man sich nur sozusagen vorstellen kann. Lass uns mal die ersten 3 Verse lesen. Psalm 119, Verse 1 bis 3. Wohl denen, deren Wandel unsträflich ist, die einhergehen im Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht verüben, sondern auf seinen Wegen gehen. Also wohl denen, glückselig die, so fängt das an, genauso wie Psalm 1. Haben wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gesungen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, Psalm 1. Und das ist das Stimmungsbild, das dieser Autor hat. Glückselig die, die eine Beziehung zu Gott haben, indem sie seine Zeugnisse bewahren. Das findet er einfach gut. Und dieser, das ist, was diesen ganzen Psalm einfach prägt. Ein inniges Vertrauensverhältnis zu Gott und seinem Wort. Für den Psalmisten steht Gott und sein Wort einfach über allem. Und das ist das, was mich beim Lesen von dem Psalm angesprochen hat und fasziniert hat. Und mit dem ich über dieses Thema möchte ich mit euch heute etwas nachdenken. Vertrauen. Und ich habe euch dazu auch noch ein kleines Handout mitgebracht, das unsere Lieben jetzt auch verteilen werden, dass ihr meinen Punkt noch ein bisschen besser folgen könnt. Also Vertrauensverhältnis. Und das Ganze passt auch ganz gut zu meinem Job. Und wie einige von euch wissen, arbeite ich ja für eine Firma namens Trusted Shops. Also Geschäfte, denen man vertrauen kann. Trusted Shops. Und es geht bei unserem Geschäftsmodell um das Thema Vertrauen. Vertrauen stiften, Vertrauen schaffen. Und natürlich jetzt besonders in der Zeit mit Corona haben wir uns auch gefragt und überlegt, was können wir auch als Unternehmen besser machen. Und unser Geschäftsführer, der hat jeden Tag schreibt er eine E-Mail ans ganze Unternehmen, an die sogenannten Trustees. Und er hat dann vor einigen Wochen ein paar Ausführungen gemacht zu unserer Vision als Unternehmen. Und unsere Vision ist natürlich, dass wir eine digitale Welt bekommen, der wir vertrauen dürfen. Das ist natürlich ein sehr hochgestochene Vision, eine digitale Welt, der man vertrauen kann. Und er hat auch gleich geschrieben, dass es eigentlich illusorisch ist, vor allen Dingen als Einzelunternehmen. Aber unsere Mission ist deswegen trotzdem, dass wir Vertrauen schaffen wollen zwischen Menschen und Unternehmen in der digitalen Welt. Herausfordernd ist an der Stelle eben natürlich, dass da verschiedene Sachen immer wieder reingrätschen. Gerade vorletzte Woche hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, entschieden, dass das EU-US Privacy Shield ungültig ist. Das ist ein Abkommen zwischen der EU und den USA, was einen sicheren Datentransfer in die USA sozusagen ermöglicht. Und das hängt damit zusammen, dass von dem habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, Edward Snowden, ein sogenannter Whistleblower, der hat rausgefunden, dass Daten von allen möglichen, eben von der NSA, dem amerikanischen Geheimdienst oder der Schutzbehörde des Heimatschutzes, die Daten eben abgreift. Und das war eben ein Grund, warum jetzt der EuGH gesagt hat, es kann nicht sichergestellt werden, dass der amerikanische Geheimdienst Daten von EU-Bürgern einfach abgreift. Und deswegen funktioniert das nicht mit dem Datentransfer auf diese Art und Weise in die USA. Sprich, unsere ganzen Daten, die wir an Facebook, WhatsApp, Instagram, in den Facebook-Kosmos geben oder an Google, Microsoft und so weiter. Das ist nicht so richtig mit Trust verbunden. Aber wir möchten Vertrauen weiter aufbauen. Und in dem Zusammenhang hat er eine Ausführung zitiert von Davis, Meyer and Shorman. Und die haben drei wichtige Charakteristika herausgearbeitet, warum jemand vertrauenswürdig ist. Warum man jemand wirklich vertrauen kann. Und der erste Punkt ist, jemand ist überhaupt fähig dazu, jemand hat überhaupt die Kompetenz, dass ich mein Vertrauen auf ihn setzen kann. Jemand hat die Fähigkeit, dass ich ihm vertrauen kann. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe Zahnschmerzen, kannst du mal bitte mal meine Zähne behandeln, dann macht das nicht so richtig viel Sinn, weil ich einfach keine Ahnung habe von dem Dentalwesen, von dem, wie man mit Zähnen umgeht. Macht einfach keinen Sinn. Ich habe nicht die Fähigkeit dazu. Da sollte man besser zu einem Zahnarzt gehen. Also, man muss die Fähigkeit haben. Der zweite Punkt ist, derjenige, dem man vertraut, der muss grundsätzlich wohlwollend sein. Er muss grundsätzlich ein Wohlwollen mir gegenüber haben. Denn was hilft es mir, wenn er fähig ist, vielleicht meine Probleme zu lesen, aber es nicht machen möchte oder vielleicht sogar das Gegenteil tut? Es hilft mir einfach nicht, wenn derjenige einfach nicht wohlgesonnen ist. Und das dritte ist das Thema Integrität. Ich vertraue nur jemandem, der auch wirklich integer ist, der sich in der Praxis auch daran hält, was er sich sozusagen in Bezug auf seine Fähigkeiten oder auch den Rahmen, in dem er sich bewegt, dass er das auch wirklich einhält. Wenn er mir zwar Gutes will und das am Ende sozusagen ist gut gemeint, aber schlecht gemacht, dann hilft mir das eben auch wenig weiter. Na, wenn der Zahnarzt sagt, ja gut, ich helfe dir gerne mit deinen Zähnen und ich kann total verstehen, dass du Zahnschmerzen hast und dann am Ende den falschen Zahn zieht, dann hilft mir das eben auch nicht besonders viel weiter. Also Fähigkeit, Wohlwollen, Integrität und diese drei Punkte, die möchte ich mit euch im Psalm 119 anschauen, dass Gott wirklich eine vertrauenswürdige Person ist. Und das Ziel eben dieser Predigt ist, dass wir Gott mehr vertrauen, dass wir unser Vertrauen wirklich auf ihn setzen und er wirklich ist, dem wir 100% vertrauen. Das heißt, also ich habe den Psalm 119 mehrfach durchgelesen unter diesen Aspekten und geschaut, wie ist Gott eigentlich? Wie kann es sein, dass der Psalmist so ein Vertrauensverhältnis zu hat? Was kann ich daraus lernen über Gott? Also starten wir mit dem ersten Punkt. Fähigkeit. Ist Gott wirklich fähig? Und lohnt es sich, macht es Sinn für uns, Gott zu vertrauen? Und der erste Unterpunkt dazu ist, dass Gott der Schöpfer ist. Und das sagt der Psalmist zum Beispiel in Vers 73. Er sagt, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, dass ich deine Gebote lerne. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gott ist der Schöpfer. Er war in der Lage, mich zu schaffen. Und ich glaube, das muss uns einfach schon ein Grundvertrauen in Gott einfach schenken. Genauso wie Kinder von Natur aus ein Grundvertrauen in ihre Eltern einfach haben, die sozusagen ja auch Geschöpfe ihrer Eltern ein Stück weit sind. Natürlich Geschöpfe Gottes, aber eben auch von ihren Eltern abstammen und sie grundsätzlich erstmal ein Grundvertrauen haben. Er ist der Schöpfer. Und das ist eine Selbstverständnis für den Psalmisten, dass er Gott Vertrauen entgegenbringt, weil er ihn geschaffen hat. Vers 90 spricht er, und da lesen wir ab Vers 89, auf ewige Zeit, o Herr, steht fest dein Wort in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde festgestellt und sie steht. Nach deinen Verordnungen stehen sie noch heute, denn alle Dinge sind dir dienstbar. Hier stellt er klar, die Erde besteht einfach noch. Sie besteht und auch, ich weiß nicht, 3000 Jahre nachdem der Psalm geschrieben worden ist, steht sie immer noch, das dürfen wir auch heute sagen. Sie steht nach den Ordnungen und ich glaube, das ist etwas ganz Faszinierendes. Da finde ich es auch super, dass zum Beispiel der Alex vom Stein so ein Schöpfungsmuseum hat, wo auf die Ordnung Gottes hingewiesen wird. wie alles zusammenhängt, wie die Naturgesetze zusammenspielen und wie faszinierend einfach das Leben ist, wie alles funktioniert und wie Gott eben alles am Leben erhält. Und wenn man ja sich mit der Natur beschäftigt und das mit offenem Herzen einfach tut, man merkt, Gott ist ein wunderbarer, faszinierender Gott, der alles wunderbar geschaffen hat. Und das schafft Vertrauen. Das macht Gott vertrauenswürdig. Er hat alles wunderschön gemacht. Nach seinen Ordnungen erhält es. Es funktioniert einfach. Und es ist mit ihm, durch ihn einfach festgesetzt und für ihn bereitet. Der zweite Unterpunkt hier ist, dass dieser Psalm sehr häufig davon spricht, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Eine steile Aussage. Gottes Wort ist die Wahrheit. Lass uns lesen, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Und dein Gesetz ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und ewig gilt jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Der Psalmist vertraut Gott. Er hat ein inniges Vertrauensverhältnis zu ihm, weil er weiß, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Dass das der Maßstab ist, der über allem steht. Dass Gottes Wort wirklich wahr ist. Und Wahrheit hört sich natürlich so als Begriff ziemlich abstrakt an oder philosophisch. Das Wort, was dort verwendet wird im Hebräischen, Emet, das heißt aber eben auch nicht nur Wahrheit, sondern auch Wahrhaftigkeit. Es heißt auch Beständigkeit, es heißt auch Treue, es heißt auch Zuverlässigkeit. Das heißt, Gottes Wort ist nicht nur wahr, sondern es ist eben auch für uns zuverlässig. Und es ist auch treu uns gegenüber. Und weil das so ist, vertraut der Psalmist Gott. Und er tut das eben nicht nur, weil er irgendwie einzelne Verse aus dem Gesetz oder dem Gebot aus der Bibel irgendwie gut findet, sondern er sagt, es betrifft sogar die Summe des gesamten Wortes. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist ein Thema, was heute extrem angegriffen wird, auch in den Kreisen, die jetzt nicht kirchlich sind, sondern eher freikirchlich. Was ist eigentlich denn noch Wahrheit? Was ist Wahrheit in der Bibel? Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ich weiß nicht, vielleicht haben manche von euch schon mal von Worthaus gehört. Das ist so eine Bewegung, ich glaube, die ist so 10 Jahre alt, von Theologieprofessoren vor allen Dingen, die sozusagen Universitätstheologie salonfähig machen möchten und ja mit Internetpredigten Menschen erreichen möchte. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, vergesst es gerne gleich wieder. Denn ich glaube, die Vertrauenswürdigkeit auch von diesem Projekt ist nicht besonders hoch. Es gibt natürlich auch einiges Gute, was man auch dort lernen kann, ganz sicher. Aber sie möchten eben auch salonfähig machen, das Thema Bibelkritik oder auch historisch-kritische Lesweise. Und ich habe vor ein paar Wochen einfach nochmal ein bisschen dazu gelesen. Die Grundannahme ist einfach, dass es eine Quelle gibt, die sozusagen noch tiefer liegt als die Synoptiker Markus, Lukas und Matthäus. Und man einfach rausfinden muss, was ist sozusagen wirklich authentisch, was nicht. Und du merkst, die Vertrauenswürdigkeit in der Bibel geht dabei komplett flöten. Denn du musst ja jedes Mal überlegen, ist das jetzt eigentlich so gemeint oder nicht? Wie ist das denn jetzt eigentlich gemeint? Und du wirst total unsicher. Und ich glaube, davon kann man einfach nur warnen. Ist vertrauenszerstörend. Und ich glaube, der Ansatz des Psalmisten zu sagen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und davon auszugehen, dass ich es verstehen muss, wenn ich etwas nicht verstehe und ich an mir arbeiten muss und forschen muss, der ist, glaube ich, der Zielführende. Und das ist das, was Vertrauen schenkt, Vertrauen stiftet. Wir dürfen Gott vertrauen, weil er die Wahrheit ist. Dann ein Vers, den ich wirklich sehr gut und schön fand, ist der Vers 96. Da steht, von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, doch dein Gebot ist völlig unbeschränkt. Dein Gebot ist völlig unbeschränkt. Von aller menschlichen Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen. Das sind die Menschen, die sich einiges einbinden. Sie hätten die Fähigkeit, sie hätten das Vermögen, viel zu machen. Und das sieht man jetzt eben auch gerade in der Corona-Zeit. Da wird ja fleißig das Virologen-Bingo gespielt. Und die einen sagen dies, die anderen sagen das. Wem kann ich wirklich vertrauen? Ich fand es sehr bezeichnend, dass der Virologe Drosten, dem wurde vorgeworfen, dass er ja ständig seine Meinung wechseln würde. Und dann hat aber ein Kommentator gesagt, er muss ja seine Meinung anpassen anhand der Studien und der Erfahrungen, die gemacht werden. Und das kann sich natürlich noch ändern. Als das eben losging, da wusste ja noch keiner was. Und dann werden verschiedene Studien gemacht in verschiedenen Ländern. Und du überlegst, wo kann das jetzt herkommen, das Virus? Wie wird das übertragen? Was sind Risikofaktoren? Und das ändert sich einfach. Und je nachdem, wie gerade die Faktenlage ist, kannst du daraus eben Rückschlüsse ziehen. Und dass das sozusagen eigentlich das normale wissenschaftliche Arbeiten ist. Das sind wir aber offensichtlich nicht mehr gewohnt. Und wir gehen eher davon aus, in unserer Gesellschaft, da sagt jemand was und das ist hundertprozentig fest und sicher. Und denken, das ist alles komplett vollkommen. Das hat der Psalmist schon komplett durchschaut und er hat gesagt, ja, diese ganze vermeintliche Vollkommenheit der Menschen, die hat ein Ende. Aber dein Wort, das ist unbegrenzt, das ist unbeschränkt. Gott kann, Gott vermag, Gott ist fähig, Gott steht darüber. Und deswegen bezeichnet er das Wort Gottes selbst auch als ein Wunder. Und er weiß, im Wort Gottes sind Wunder vergraben. Und das ist natürlich auch eine Animation zu Bibellesen. Schaut rein in Vers 18. Das ist einer der bekannteren Verse von Psalm 119. Vers 18 sagt er, öffne mir die Augen, dass ich klar erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Er geht davon aus, dass in der Bibel Wunder drin sind. Und er sehnt sich danach, dass Gott ihm die Augen öffnet, diese Wunder eben auch zu erkennen und zu entdecken. In Vers 27 sagt er, lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich sinnen über deine Wunder. Ich möchte darüber nachdenken, was du für Wunder einfach schenkst. Und ich glaube, jeder, der anfängt, die Bibel mit offenem Herzen zu lesen, der anfängt, die Bibel wirklich zu studieren, wird merken, das ist ein Wunder, das ist eben kein normales Buch. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir mit Josua aktuell eine kurze Pause machen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, so im Hauskreis auch, als wir uns Josua angeschaut haben. Ist es nicht ein Wunder, wie diese alten Geschichten auch heute zu uns sprechen? Und wir haben auch daran gedacht, dass zum Beispiel in 1. Korinther 10 Paulus davon spricht, dass diese Dinge, also das, was im Alten Testament beschrieben worden ist, gerade mit dem Volk Israel, dass die Dinge diesen Leuten passiert sind, damit wir heute daraus lernen. Das heißt, eine lange Zeit später wird irgendwie klar, Gott hat die Menschen damals bestimmte Dinge erleben lassen und hat es auf eine bestimmte Art und Weise aufgeschrieben, damit wir heute daraus lernen. Und wir merken, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Probleme, die Freuden, die damals hatten, sind genau die gleichen, die wir heute auch noch haben. Es hat sich einfach nicht geändert. Und man merkt, da steckt eine Konsistenz einfach in der Bibel drin. Und das Ganze ist eben nicht mehr mit wissenschaftlichen Methoden zu begreifen. Denn wenn du heute jemanden fragen würdest, wie würdest du ein altes Buch auslegen, dann würde man natürlich nicht davon ausgehen, dass jemand innerhalb des Buches in einer bestimmten Zeit Leute Dinge erleben lässt, damit er später noch darüber schreiben kann und es kommentieren kann. Das funktioniert mit unserer menschlichen Herangehensweise nicht. Aber es zeigt eben die Göttlichkeit des Wortes Gottes, dass es wirklich ein Wunder ist. Und das mit dem Ratgeber überspringe ich. Der letzte Punkt, den ich hier wirklich einfach schön finde, warum Gott fähig ist, dass er Menschen zu allen Zeiten verbindet. Das ist mir einfach aufgefallen beim Lesen. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur um das Verhältnis zwischen dem Psalmisten und Gott. Aber in Vers 63 spricht er eben auch davon: Verbunden bin ich mit allen, die dich fürchten, und mit denen, die deine Befehle befolgen. In Vers 74: Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn ich habe auf dein Wort geharrt. Und deswegen freue ich mich, euch auch wieder zu sehen. Ich freue mich, euch zu sehen, die auch Gott fürchten, die auch das Anliegen haben, Gott zu fürchten. Und ich finde es einfach super, dass einfach das Wirken Gottes zu sehen, auch in den Menschen von anderen. Und für mich ist das ein Beweis, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass wir uns auf ihn verlassen können, weil er fähig ist, das Werk eben auch in anderen Menschen zu tun. Ja, wo ich den Cäsar da sitzen sehe, der überhaupt keinerlei Beziehung zum wahren Gott hatte von seinem Elternhaus her und der einfach danach gesucht hat und wo Gott die Umkehr einfach geschaffen hat. Das ist einfach ein Wunder, das ist genial. Ich meine, bei jemand wie mir oder wie bei Michi, die Hardcore-Christen-Eltern haben, kann man das noch ein bisschen nachvollziehen. Aber Gott wirkt eben immer wieder in Menschen, die eben, sag ich mal, nicht diese natürlicheren Voraussetzungen haben. Und das zeigt, dass Gott fähig ist und dass wir ihm vertrauen können. Darüber dürfen wir uns freuen. Also Gott ist fähig. Gott können wir vertrauen. Deswegen hat auch der englische, ja, es war eigentlich ein Politiker, William Wilberforce, der in England gelebt hat, der hatte es als Anliegen, dass die Sklaverei, abgeschafft wird und hat eben auf politischer Ebene gearbeitet. Und für den war der Psalm 119 super wichtig. Der hat den auswendig gelernt, komplett. Und er hat es getan, weil er wusste, Gott steht über allem, Gott ist fähig. Und er lernt eben auch aus dem Psalm 119, Gottes Wort ist die Wahrheit. Gott hat den Menschen gemacht. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild gemacht. Black Lives Matter. Und hat deswegen gesagt, das ist das, was zählt. Und deswegen arbeite ich weiter daran. Und er hat massiv Widerstand natürlich bekommen. Und es hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre gedauert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Biografie gelesen hat. Bis das endlich offiziell durch das englische Parlament verabschiedet worden ist. Aber Psalm 119 hat ihm geholfen, das zu tun. Gott ist der Schöpfer, der alle Menschen geschaffen hat. Er hat die Wahrheit und nicht die Menschen, die eben in dieser Zeit gedacht haben, das wäre ja komplett salonfähig. Er wusste auch, dass Gottes Wort unbeschränkt ist und die menschliche Vollkommenheit an ein Ende kommt. Und ich hoffe, dass wir das allein schon nehmen können, um Gott wirklich zu vertrauen. Er ist fähig, er steht über allem und deswegen ist er für uns vertrauenswürdig. Punkt 2. Also wenn jemand die Fähigkeit hat, dass wir ihm vertrauen können, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, einfach weil er die Kompetenz hat, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass diese Person uns auch wohlgesonnen ist. Diese Person muss uns grundsätzlich wohlgesonnen sein, damit es sich lohnt, dieser Person zu vertrauen. Ist Gott vertrauenswürdig? Kann der Psalmist mit Recht sagen, ja, du bist fähig, Gott, dass ich dir vertraue, dass ich ein inniges Verhältnis zu dir habe, aber ist er mir auch wohlgesonnen? Und Ein toller Vers im Psalm 119 ist der Vers 68 dazu. Kann man sich auch leicht merken. Du bist gütig und du tust Gutes. Du bist gut und du tust Gutes. Du bist gütig und du tust Gutes. Lehre mich deine Satzungen. Also Gott ist gut per Definition. Gott ist gut. Und Gott ist eben nicht nur gut in der Theorie, in seinen Eigenschaften, sondern er ist auch gütig. Sprich, er handelt auch gütig mit einem grundsätzlichen Wohlwollen. Genau wie der Sammy heute Morgen vorgelesen hat, von in dieser Geschichte von dem Herrn, der genau das Gegenteil tut, was man von einem Herrn erwartet. Er steht nachts auf für seine Knechte, die kommen, und deckt ihnen den Tisch. So gut ist Gott. Gott ist so gut, dass er den Jüngern, als sie nachts nicht gefangen haben, morgens einen Riesenfang einfach gibt, obwohl sie es einfach nicht verdient haben. Darüber haben wir heute Morgen nachgedacht. Und Petrus hat gemerkt, Gott ist heilig, Gott ist gut und ich kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Gott ist gut und Gott tut Gutes. Und deswegen lohnt es sich, an Gott im Vertrauen festzuhalten. Manche von euch haben vielleicht eben auch verfolgt, dass vorletzte Woche der David Bubenzer heimgegangen ist. Das war jemand, der sehr stark das Evangelium verkündet hat, als Missionar in Indien für 5 Jahre und dann auch hier in Deutschland mit Zeltmission, und hatte auch einen YouTube-Kanal Seelenretter, und der ist auf dem Weg zu einem Livestream vorletzten Montag hat er einen Herzinfarkt bekommen. Auf dem Weg zum Livestream ist er dann heimgegangen. 41 Jahre und hat eine Frau und 6 Kinder zwischen 1 und 11. Du bist gut und du tust Gutes? Das fragt man sich dann. Das war am 13.07. und da hat jemand dann kommentiert und gesagt, das erinnert doch irgendwie an Johannes 13, Vers 7. Und da steht: Da geht es um die Fußwaschung, und da sagt Jesus zum Petrus, der da insistiert: Was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Wenn so etwas passiert, jemand ist auf dem Dienst für Gott, jemand hat ein brennendes Herz für verlorene Seelen, er wird weggenommen, er hat eine große Familie. Also menschlich gesprochen kann man es nicht verstehen, nicht nachvollziehen. Man kann zornig werden auf Gott. Jesus sagt, du wirst es aber hernach verstehen. Und entscheidend ist wahrscheinlich, und ich war noch nie in so einer Situation, dass ich etwas so Krasses erlebt habe, aber entscheidend ist wahrscheinlich, dass ich Gott vertrauen kann und muss. Du bist gut und du tust Gutes. Du bist gütig und was du tust, ist gut, auch wenn sich das gerade anders anfühlt. Gott hat grundsätzlich Wohlwollen. Vertraue ich trotzdem, dass das, was er gerade getan hat, immer noch gut ist. Weitere Aspekte, warum Gott wohlwollend ist, eben nicht nur fähig, sondern auch wohlwollend. Gott erweist einfach Gnade. Das kommt mindestens 2-mal vor, Vers 41. Lass deine Gnadenerweise mir widerfahren, o Herr, deine Hilfe nach deinem Wort. Vers 64, von deiner Gnade, o Herr, ist die Erde voll, lehre mich deine Satzungen. Das Wort, was hier steht, im Grundtext Chesed, kann mit Gnade übersetzt werden, auch mit Liebe. Von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Bundesliebe, von seiner Treue ist die Erde einfach voll. Wenn wir die Augen aufmachen, dann merken wir das, dann sehen wir das. Und wir haben noch geschrieben, jetzt auch die Tage, was machen wir eigentlich heute? machen wir heute Gottesdienst draußen oder nicht? Und ich hatte schon Mitte oder am Dienstag geschaut, oh, das Wetter sah nicht besonders gut aus, war jetzt für diese Zeit Gewitter angesagt und richtig heftiger Regen. Und ich hatte wirklich nicht so richtig Lust, über Zoom zu predigen. Ich wollte euch lieber direkt sehen und ich habe einfach gebetet, Herr, schenk doch, dass das Wetter irgendwie gut wird. Und es ist, könnte noch ein bisschen gemütlicher sein, aber ich bin jedenfalls super dankbar, dass es so ist, wie es ist. Und wir uns hier treffen dürfen und wir noch keinen Regentropfen abbekommen haben. Und das bisschen Wind, das macht uns nur wirklich überhaupt nichts aus. Gott ist gut und auch in den kleinen Dingen merken wir, dass von seiner Güte die Erde einfach voll ist. Er hat auch eine große Treue, Vers 138. In Gerechtigkeit hast du deine Zeugnisse verordnet und in sehr großer Treue. Du hast deine Zeugnisse verordnet in sehr großer Treue. Das ist ein verwandtes Wort mit dem Wort Amen. Emuna steht da im Grundtext. Und Treue hat dann eben auch noch eine größere, einen größeren Bedeutungshorizont und hat, hängt eben auch sehr eng mit Wahrheit zusammen, aber eben auch mit Treue, dass Gott wirklich seinen Stempel drunter setzt. Gott ist treu und er führt Dinge eben auch bis zum Ende. Gott lässt uns nicht einfach irgendwo fallen, sondern er sagt eben auch am Ende Amen. Der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Er hat eine große Treue. Und dann kommt 15 Mal im Psalm vor dieser Ausdruck, Herr, belebe mich. Herr, belebe mich. Herr, gib mir Leben. Also mehr als in allen anderen Psalmen zusammen. Das war ein großes Anliegen des Psalmisten, das Wohlwollen Gottes einzufordern. Herr, belebe mich. 25 sagt, mein Mut ist in den Staub gesunken. Belebe mich wieder nach deinem Wort. Mein Mut ist in den Staub gesunken. So geht es das, uns das schon mal. Aber der Psalmist sagt, Gott ist wohlwollend. Er kann mich wieder beleben. Und deswegen sagt er immer wieder, Herr, belebe mich. Belebe mich. Sprich in mein Leben hinein, auch wenn mein Mut gesunken ist. Und kürzlich gab es hier auch eine Predigt, die auch in mein Leben einfach sehr reingesprochen hat und wo ich, als die Predigt losging, dann einfach gesagt habe, boah, das ist ja echt krass. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und das hat mir auch den Mut gegeben, einfach das Richtige zu tun. Es hat mich belebt und ich hoffe, dass es euch auch oft so geht, dass wir uns beleben lassen von ihm, dass wir uns danach ausstrecken. Herr, belebe mich. Er ist wohlwollend und er möchte uns beleben, weil unser Alltag immer wieder daraus besteht, dass unser Mut sinkt. Und ja, wir nicht genau wissen, wo es hingehen soll. Wenn ich mich mit dem Psalm auseinandersetze, schaue ich normalerweise auch, ob es eine Vertonung von dem Psalm gibt. Es gibt eigentlich zu allen Psalmen eine Vertonung. Psalm 119 ist beispielsweise vertont worden von einem Worship-Pastor, bei dem die Sarah mal ein halbes Jahr gewohnt hat. Ein Jahr, genau, in Toronto. Eine Familie, die da in einer Baptistengemeinde arbeiten und der hat vor einigen Jahren mal ein Projekt gemacht, den Psalm 119 komplett zu vertonen, kann man sich auch auf Spotify anhören. Greg Kay heißt der. Der hat eine wirklich sehr schöne Stimme und mit Gitarre und Gesang das den ganzen Psalm arrangiert und durchgesungen. Ich persönlich bin natürlich ein großer Klassik-Fan und es gibt ein gigantisches Werk von Heinrich Schütz, der von 1585 bis 1672 gelebt hat. Und Heinrich Schütz ist eigentlich einer der bedeutendsten Komponisten, einer der bedeutendsten deutschen Komponisten. der mit 26 sozusagen die Musikbühne betritt, und der hat damals italienische Madrigale, so Singgedichte, salonfähig gemacht und gilt eigentlich als Vater der modernen Musik, also weg von der Gregorianik hin zu der modernen Musik, wo sozusagen Musik eben auch gemacht wird um der Musik willen. 60 Jahre später, als Greis, vertont er dann den Psalm 119 als sein letztes Werk. Er nennt es den Schwanengesang. Schwäne singen angeblich am schönsten, wenn sie am Sterben sind. Das ist halt so ein stehender Ausdruck, Schwanengesang. Und ihm war bewusst, dass es wahrscheinlich sein letztes Werk ist. Und dazwischen in den 60 Jahren ist sehr viel passiert. Er hat seine Frau sehr früh verloren. Der 30-jährige Krieg kam mit seinen absolut furchtbaren Schreckenszeiten. Die Pest war da. Und als Musiker, als Künstler hatte man natürlich, das merkt man ja auch heute in Corona-Zeiten, auch damals nicht besonders leicht. Und da hat offensichtlich eben auch bei ihm ein Wechsel stattgefunden. Und für ihn war es so, er hat gesagt, ich nehme mir den Psalm 119 vor, aber ich mache das nicht mehr, weil ich das irgendwie verkaufen muss. Und der hat das zwar, glaube ich, schon noch seinem Kurfürsten geschickt, das Werk, aber das war für ihn überhaupt nicht mehr wichtig. Er hat gesagt, ich mache das für Gott. Ich mache das für Gott, weil ich Gott vertraue. Und er hat das geschrieben ganz bewusst in einer wiederum etwas veralteten Kompositionsweise. Es war so, dass er eigentlich dann später in seinem Leben eben nicht mehr so hip, so angesehen war, weil er dann nicht auf die neuesten Entwicklungszüge im 17. Jahrhundert angesprungen ist und dann auch als Hofkapellmeister geschnitten worden ist. Er sagt das, er macht das eben für Gott, er komponiert das eben auf eine veraltete Art und Weise, die aber eben den Text vor allen Dingen in den Vordergrund stellt. Denn das war für ihn das Entscheidende. Psalm 119 war für ihn offensichtlich auch ein Lebenslied. Und die Botschaft des Textes stand für ihn über allen. Er hat ein gigantisches Werk geschaffen mit 11 Motetten, wo wirklich alles vertont worden ist. Die Aufführungsdauer beträgt ungefähr 1,5 Stunden. Und wer sich dafür interessiert, kann sich das natürlich gerne anhören. Ich habe es mehrfach getan. Ich finde es eine wirklich wunderschöne Musik. Er hat da wirklich alles reingelegt. Tatsächlich ist das Werk erst 300 Jahre später uraufgeführt worden, weil die Noten verschollen sind. Im Jahre 1900 hat das ein Pfarrer in irgendeinem Kirchenarchiv gefunden und die sind dann wieder weggekommen. Und 1970 in der Sächsischen Landesbibliothek hat die dann jemand irgendwie unter einem alten Stapel nochmal wiedergefunden. Bis auf die letzten 2 Motetten, die konnten dann aber noch rekonstruiert werden, sodass eben in den 1970er Jahren das Werk von Heinrich Schütz, das er so 1670 ungefähr geschrieben hat, dann uraufgeführt worden ist. Heinrich Schütz wusste eben, dass Gott gut ist, dass Gott trotz dieser Schwierigkeiten in seinem Leben Gnade ihm erweisen wollte. Und deswegen war es ihm völlig ausreichend, Gott die Ehre zu geben, diesen Psalm für ihn sozusagen zu vertonen. Und das finde ich einen schönen Ansporn, dass wir auch unser Vertrauen auf Gott setzen, dass er wirklich es gut mit uns meint, auch wenn wir in unserem Leben Dinge erfahren, die hoffentlich nicht so schlimm sind wie der 30-jährige Krieg, aber die wir erfahren, die trotzdem unangenehm sind, wir trotzdem daran festhalten können, Gott ist gut. Aber was hilft die Fähigkeit und das Wohlwollen, wenn sich jemand in der Praxis eben nicht daran hält, an das, was er sich eigentlich vorsetzt? Und das ist der letzte Punkt, das Thema Integrität. Erinnert euch das Beispiel vom Zahnarzt, wenn der Zahnarzt zwar die Fähigkeit hat, den Zahn zu ziehen und auch das gerne machen möchte, aber dann den falschen Zahn zieht, dann hilft uns das eben auch nicht weiter. Ist Gott wirklich in der Lage, unser Vertrauen zu bestätigen? Und ich möchte dazu eigentlich nur einen Punkt ausführen, und zwar den Punkt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ich den auf dem Handout beschrieben habe, wir erfahren in unserem Leben, dass wir mit unserer Schuld zu Gott kommen können und er sie wirklich wegnimmt. Wir erfahren in unserem Leben, dass wir mit unserer Schuld zu Gott kommen können und er sie wirklich abwischt und wegnimmt. Und dazu sagt der Psalmist schon in Vers 4, du selbst hast deine Befehle erlassen, damit man sie fleißig befolgt. Du selbst hast deine Befehle erlassen. Also Moral kommt von Gott. Das, was wir als falsch empfinden, ist das, was Gott uns geschenkt hat. Das hat auch übrigens nichts mit Glauben zu tun, sondern das ist einfach global relevant. Überall auf der Welt haben die Menschen durchaus den Eindruck, dass Mord jetzt nicht das Richtige ist oder Vergewaltigung oder was auch immer. In vielen Dingen ist das natürlich leider verwässert, auch in unserer Gesellschaft, aber grundsätzlich gibt es eine Moral und ich habe auch gestern noch ein Zeitungsartikel dazu gelesen, wie das evolutionsperspektivisch erklärt werden soll, und es gibt eigentlich keine richtige Erklärung dafür, oder das ist einfach, wenn man das so durchliest, klingt das irgendwie sehr an den Haaren herbeigezogen, dass es irgendwie davor schützen soll, Gefahren frühzeitig zu erkennen, wenn man eben in verschiedenen Situationen dann einfach schaut, was hält uns sozusagen als Gruppe zusammen. Also Moral kommt von Gott, das sagt der Psalmist hier schon. Du selbst hast deine Befehle erlassen. Und wir merken, Vers 67, es gibt Moral und ich passe dazu nicht ganz. Ich erhebe mich darüber. Und ich falle immer wieder in Sünde, ich tue genau das Gegenteil. Vers 67 sagt er, bevor ich gedemütigt wurde, ging ich irre, jetzt aber befolge ich dein Wort. Bevor ich gedemütigt wurde, ging ich irre. Ohne Gott macht es keinen Sinn, irgendwie zu versuchen, gut zu leben. Ich ging einfach in die Irre und ich musste mich demütigen und sagen, ich kann aus mir selbst einfach nicht den moralischen Maßstäben Gottes entsprechen, die ich genau in meinem Gewissen spüre. Die gute Nachricht aber ist, jetzt sagt er, jetzt aber befolge ich dein Wort. Da hat offensichtlich eine Veränderung stattgefunden. Und das kann man in Vers 25 nachlesen. Das haben wir vorhin schon gelesen. Mein Mut ist in den Staub gesunken. Belebe mich wieder nach deinem Wort. Ich habe dir meine Lage geschildert. Da hast du mich erhört. Lehre mich deine Satzungen. Ich wurde gedemütigt, mein Mut ist in den Staub gesunken. Ich habe gemerkt, ich kann aus mir selbst nichts Gutes tun. Ich habe zu dir gerufen. Ich habe dir meine Lage geschildert. Ich habe meine Sünden bekannt. Und du hast mich erhört. Gott handelt nach dem, was er uns sagt. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon hundertfach erfahren, dass Gott Schuld vergibt. Und das ist eine wirklich positive Nachricht, die uns vertrauen lässt, dass er nicht nur fähig ist, sondern auch Gutes mit uns meint und es auch tatsächlich tut, dass er Schuld wirklich abwischt, unsere Gewissen wirklich reinmacht, dass er uns Frieden schenkt. Das wird im Vers 165 beschrieben. Gott schenkt Frieden in Fülle haben die, die dein Gesetz lieben, denn es gibt für sie kein Straucheln. Gott schenkt Frieden in der Praxis. Und das macht uns Mut, auch nach vorne zu schauen und zu wissen, Gott auch heute ist in der Lage, uns zu vergeben, uns zu helfen und weiterzumachen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von Michi Bühne, der das weiter ausgeführt hat, dass jemand gedacht hat, mit den Sünden, die ich getan habe, bin ich jetzt unfähig, Gott weiter zu dienen, unfähig, weiter was für ihn zu tun. Die gute Botschaft ist, Gott ist integer zu dem, was er sagt. Wenn er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Er hält sich daran. Und wir dürfen wissen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm rufen, vergibt er uns gerne. Ich habe dir meine Lage geschildert, da hast du mich erhört. Und das Ganze kann man natürlich auch noch auf viele andere Themenbereiche münzen. Aber ich glaube, für mich war das, als ich das so gesehen habe in dem Psalm, das, was mich am meisten angesprochen hat in der Praxis. Gott erhört Gebet. Und er erhört, wenn wir zu ihm kommen und uns unsere Lage schildern, auch wenn unser Mut in den Staub gesunken ist, auch wenn wir es so richtig verbockt haben. Gott ist integer und deswegen lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Die Sarah, die hat am Freitag mir noch eine Geschichte erzählt aus einem Buch, was sie gerade liest, die Biografie von Wilder Smith. Die hatte der Klaus Günschel auch vorgestellt, weil die gerade auf Deutsch in seinem Verlag rausgegeben wird. Sarah liest es natürlich auf Englisch im Original. Und dieser Wilder Smith als Naturwissenschaftler, der ist in England groß geworden und erzählt, wie er mit seinem Bruder, als sie so 10, 11 waren, in die Garage ihres Vaters ging und der hatte sich einen fetten Bentley gekauft, was für die Zeit so in den 1920er Jahren natürlich eine richtig krasse Sache war. Und der natürlich auch sehr, sehr schwer zu fahren war. Und die sind vorher mit ihrem Vater viele Runden gefahren. Die wussten, wie das Ding funktioniert. Auch, dass man die Kupplung zum Beispiel zweimal treten musste beim Gangschalten und verschiedenste Sachen. Und dann irgendwann haben die das Ding auch immer wieder angemacht und so. Und dann ist die Batterie natürlich ständig dann ausgegangen und leer gegangen. Das war für den Vater natürlich sehr umständlich, die wieder zu laden für die Zeit damals. Und deswegen hat er ihnen streng verboten, in die Garage zu gehen. Und dann haben die gesagt, die wollten so unbedingt dieses Auto fahren. Wir gehen doch da rein und machen das. Und die waren, haben das geschafft, es zu tun, ohne dass ihr Vater es merkt. Und haben dann so beschrieben, ja, wir sind ja über 50 Meilen mit dem Ding schnell gefahren, also als 10, 11, 12-Jährige. Und es hat funktioniert. Und sie haben das, den Wagen wieder reingestellt und der Vater hat nichts gemerkt. Die sind aber an dem Häuschen von dem Stationsvorsteher von der Eisenbahn vorbeigekommen. Und das war ein Bekannter von dem Vater. Der hat die Telefonnummer 1 gehabt und ihr Vater hat die Telefonnummer 2 gehabt. Deswegen konnten die hatten beide schon ein Telefon damals und deswegen sind die eigentlich davon ausgegangen, dass ihr Vater über den Stationsvorsteher bestimmt was davon wusste. Und dann haben die sich über Wochen gequält. Die haben ihren Vater gemieden. Die haben nicht mehr die Spiele mit ihm gemacht. Und irgendwann haben sie es einfach nicht mehr ausgehalten. Und wir haben gesagt, wir müssen unseren Vater jetzt schnappen und müssen ihm einfach alles sagen. Und sie merken sie jetzt, sie fangen an zu erzählen, sie merken natürlich auch, ihr Vater, der wird so, da kocht es so langsam, ne? Ihr habt mein Vertrauen missbraucht, ihr seid in die Garage rein, habt ihr auch irgendwas kaputt gemacht? Nein, wir sind sogar über 50 Meilen gefahren, auch damit der Akku nicht kaputt geht. Okay, habt ihr irgendwas, ist irgendjemand zu Schaden gekommen? Nee, keiner ist zu Schaden gekommen. Und sie wussten, und der Vater fragt sie dann am Ende, was für eine Strafe soll ich euch geben? Und sie sagten, wir wollen einfach wieder in die Beziehung mit dir kommen. Gib uns einfach die Strafe, die uns gebührt, und dann ist es endlich vorbei. Und ihr Vater damals, das war noch ein bisschen anders üblich, der hatte halt so eine Reitpeitsche, die er dann als Strafe, Strafinstrument nutzte. Er hatte die halt schon in der Hand und die stellten sich dann halt schon hin. Und dann sagt der Vater, ich lasse die Peitsche fallen. Ich strafe euch nicht. Ich wusste nichts davon. Ich wusste nichts davon, dass ihr das Auto genommen habt. Ihr seid aber offen und ehrlich gewesen und habt das bekannt. Und nichts ist kaputt gegangen. Deswegen wäre es falsch, euch zu strafen. Und deswegen werde ich euch nicht strafen. Und da wurde dem 10-jährigen Arthur Ernest Wilder Smith klar, Gott ist ein, oder der, sein Vater ist ein gerechter Vater, der uns auch liebt. Und er bringt uns in die Beziehung zu ihm wieder zurück. Er schlägt nicht einfach sinnlos drauf, sondern er ist integer mit dem, was er eigentlich auch glaubt. Also sein Vater, der war nicht immer integer, der war auch kein perfekter Vater. Aber für uns dürfen wir wissen, Gott ist ein liebender Vater, der gerecht mit uns handelt, der gut mit uns handelt, der liebend mit uns handelt. Und der es gut mit uns meint, auch wenn wir es verbockt haben. Und ich wünsche mir und uns, dass wir an der Wahrheit Gottes einfach festhalten, mit seiner Gnade und Güte rechnen und das auch in der Praxis erfahren. Ich habe euch unten drunter noch den Vers abgedruckt. Lass deine Gnadenerweise mir widerfahren, o Herr, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich dem, der mich schmäht, zu antworten weiß. Denn ich vertraue auf dein Wort. Gott ist vertrauenswürdig, weil er fähig ist, weil er die Kompetenz hat, uns Vertrauen zu schenken. Gott ist vertrauenswürdig, weil er es gut mit uns meint, weil er wohlwollend mit uns handelt. Und Gott ist vertrauenswürdig, weil er im Blick auf seine eigenen Maßstäbe, die er selbst gegeben hat, mit uns gerecht und gut handelt und umgeht und uns nicht irgendwie misshandelt, sondern er tut das in der Praxis gut. Er hört uns, wenn wir zu ihm kommen. Amen.